Bonn FM Spezial.
Heute zum Thema Mental Health. Wir nehmen den Europäischen Depressionstag zum Anlass, um über mentale Gesundheit zu sprechen und vor allen Dingen das ganze Thema auch mal zu normalisieren. Denn es ist total okay und auch total normal, eine psychische Krankheit zu haben.
Absolut. Trotzdem wollen wir an der Stelle eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn natürlich werden wir in dieser Sendung in diesen nächsten 2 Stunden über sensible Themen sprechen. Wenn ihr also wisst, dass ihr da empfindlich seid oder wisst, dass Dinge euch triggern können, dann hört vielleicht besser nicht zu, so gerne man das auch eigentlich besser nicht sagt im Radio, aber an dieser Stelle ist es wahrscheinlich angebracht. Außerdem, wenn ihr akut Hilfe braucht oder jemanden zum Sprechen, dann ruft bitte die Telefonseelsorge an. Das wäre entweder die 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. So stimmt's.
Wir sind Lena Kohlwees
und Matthias Fromm und ich finde, der nächste Song oder der erste Song dieser Sendung passt ganz gut zum Thema. Er heißt nämlich Health Food, Lena. Ich finde diesen Namen sehr schön. Er passt irgendwie so, es ist so wholesome irgendwie, oder?
Ja, ich kann das auch sehr fühlen. So ein bisschen Soul Food, Health Food, I love it.
Hallo, ich bin Daria und ich habe Depressionen, Panikattacken und ein gestörtes Essverhalten.
Ich bin Fini und ich habe Depressionen.
Ich bin Maike und ich habe ein gestörtes Verhältnis zu Essen.
Das waren Stimmen aus unserer Redaktion. Wir haben mal so ein bisschen rumgefragt und wir wollen damit zeigen, hey, ist das völlig normal? Ich selbst habe auch eine Angststörung in Kombination mit einer Depression. Also es sind Sachen, über die kann und muss man auch offen reden.
Absolut. Also ich kann mich tatsächlich dem der Depression auch nur anschließen, ehrlich gesagt.
Ich könnte
so einen coolen Club gründen mit so Arbeitern. Nee, aber tatsächlich bei mir auch. Also wobei ich könnte wahrscheinlich auch noch mehrere Dinge jetzt aufzählen, die da auch noch mit reinspielen. Das würde aber, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Das Ding ist ja, dass solche psychischen Erkrankungen oft, natürlich nicht immer, aber oft eben auch nicht alleine auftreten, sondern sich ja zum Teil auch gegenseitig bedingen. Das eine entsteht aus dem anderen etc. etc. Und ein Therapeut, den ich kenne, der hat mal gesagt, das sind letzten Endes ja auch alles nur eindimensionale Diagnosen. Letzten Endes kommt es ja auf den Menschen an, der dahinter steht und der Hilfe braucht, im Zweifelsfall.
Ich finde es auch. Ich habe am Anfang mich immer sehr geschämt dafür und mir fiel es super schwer, da offen drüber zu reden. Ich nehme auch Antidepressiva und das war am Anfang für mich so schlimm irgendwie, weil ich mich einfach wirklich geschämt habe. Und ich glaube, es ist aber total wichtig, auch offen zu sagen, hey, ich habe das Problem oder ich nehme das dagegen. Das ist ja, man ist ja auf einem guten Weg und es ist, glaube ich, falsch, das alles zurückzuhalten, sondern man sollte das mit Freunden, Familien teilen, wenn man sich bereit dazu fühlt.
Absolut. Tatsächlich, also ich finde gerade auch Antidepressiva, also ich persönlich habe tatsächlich nie welche genommen, aber die Menschen, denen es hilft und die damit klarkommen, warum nicht? Also auf jeden Fall, das ist ja letzten Endes dann auch eine sinnvolle Unterstützung, denke ich mal. Das wird ja auch alles dann von entsprechenden Fachleuten behaupte ich jetzt einfach mal, Lena, in deinem Fall wahrscheinlich.
Ja, genau. Also ich nehme das nicht einfach so wie TikToks. wir hoffen da draußen, wir können es nicht oft genug sagen, es ist eine kleine Triggerwarnung. Wenn ihr euch unwohl fühlt, dann schaltet lieber ab oder nehmt euch eine ruhige Minute. Wir laden das Ganze auch nochmal auf unserer Website hoch auf bonn.fm zum Nachhören. Wenn ihr euch vielleicht in einem anderen Moment stabiler fühlt und es dann lieber dann nochmal anhören wollt, da könnt ihr auch immer pausieren. Und euch einfach die Zeit nehmen, die ihr braucht.
Ihr hört Bonn FM mit einer Spezialsendung zum Thema Mental Health. Und Lena, wenn dir jetzt mal jemand erzählt, wenn ich dir jetzt einfach mal sage, dass ich zur Therapie gehe, was ist dann dein erster Gedanke, deine erste Reaktion?
Ehrlich gesagt denke ich, mega gut, dass du dir die Zeit nimmst, dich um deine Probleme zu kümmern und dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Also es ist eigentlich eine super Sache. Was man aber leider auch oft mitkriegt und was ich auch mitkriege, ist Unverständnis oder auch so ein ganz komisches, so ein Oh, und dann so ganz awkwarde Stille. Da schwingen leider auch oft so Sachen mit wie, ja, du stellst dich doch nur an, das ist nur was für Weicheier. Also es ist eine leider doch weit verbreitete Meinung, dass Therapien quasi ja wie eine Schwäche ist für jemanden.
Aber eigentlich sind sie ja fast das Gegenteil, würde ich sagen, weil sie sind nämlich erstens hilfreich und zweitens auch sehr wichtig. Ich spreche da, wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Aber woher dieses Stigma kommt, das kann uns jetzt unsere Bonn FM-Reporterin Daria Vogelberg sagen.
Ja, dieses Stigma, das kann einmal von innen kommen, aber auch von außen. Von innen ist es, wenn man zum Beispiel sich einfach nicht helfen lassen möchte, man sagt, ja, ich kann das alleine. Man hat vielleicht auch so eine gewisse Scham, damit offen umzugehen. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Umgang der Gesellschaft zusammen im Bezug zu psychischen Problemen. Von außen ist das meist eher so Unverständnis, was einem da entgegenschlägt. Und die meisten haben da keine genaue Vorstellung, was es ist. Sie wissen einfach nicht genug darüber, sind skeptisch dem gegenüber. Und vor allem leben wir auch in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, wir wollen keine Belastung sein, sondern wir wollen Leistung bringen. Und Dr. Geiser, die sagt, dass da auch Medien eine Rolle spielen.
Über die Medien wird viel transportiert, wo nur sehr bizarre Störungen, also zum Beispiel multiple Persönlichkeitsstörungen, sieht man irgendwie andauernd im Film. Und sowas ist nun wirklich selten. Ja. In den Medien wird nicht transportiert, dass Menschen einfach eine ganz normale Depression oder Angststörung haben und ganz normal zum Psychotherapeuten gehen, ohne dass da irgendwelche dramatischen Dinge passieren.
Ja, also ist nicht nur die Darstellung der Krankheiten selbst unrealistisch, auch die TherapeutInnen werden meistens sehr überzogen oder bizarr dargestellt.
Was kann denn jetzt aber passieren, wenn man eigentlich Hilfe braucht, aber eben nicht diesen Schritt geht und sich eine Therapie sucht?
Ja, es ist eigentlich wie eine Erkältung oder wie jede andere Erkrankung. Wenn man es verschleppt, dann ist es nicht gut. Also psychische Krankheiten, die bestehen ja meistens sowieso sehr lange, teilweise können die auch lebenslang da sein und da braucht man eben Hilfe.
Wenn ich eine behandlungsbedürftige Erkrankung habe und das dann rauszögere, kann das Nachteile haben? Ja, offensichtlich kann es das. Sowohl kann die Erkrankung schlimmer werden, als auch geht Lebensqualität verloren in der Zeit, wo die Erkrankung nicht behandelt wird.
Also je früher man sich Hilfe sucht, desto besser ist es. Es wird zwar meistens von selbst auch besser irgendwann, aber das kann eben dauern. Man weiß nicht, wann genau das ist und es schränkt einfach ein. Und mit so einer Therapie, dann geht das eben schneller und vor allem ist diese Besserung dann auch stabiler und langfristiger.
Wie gesagt, auch das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es absolut sinnvoll und hilfreich ist, sich frühzeitig Hilfe zu suchen auf jeden Fall. Wie können wir denn dieser Stigmatisierung vielleicht auch alle entgegenwirken?
Ja, so ganz wichtig ist, dass man halt erstmal sich immer wieder sagt, psychische Krankheiten und Therapien, die sind nichts Ungewöhnliches. Wir müssen da offen drüber reden, es als selbstverständlich betrachten und dadurch eben normalisieren.
Also wenn jemand zum Orthopäden geht und vorher durch die Gegend gesprungen ist, dann darf ich auch fragen, wieso gehst du denn zum Orthopäden? Du wirkst gar nicht krank. Ja? Das darf ich bei Psychotherapie natürlich auch. Grundsätzlich ist wichtig, dass ich dabei eine wertschätzende Haltung transportiere. Also dass der andere mitkriegt, das interessiert mich jetzt.
Genau, also gerade im Gespräch mit Betroffenen ist eben diese Wertschätzung sehr wichtig, um den anderen eben das Gefühl zu geben, dass sie nicht irgendwie komisch sind, sondern dass es einfach komplett normal ist, etwas komplett Selbstverständliches ist. Und man kann auch bei sich selbst anfangen und überlegen, reflektieren, so welche Vorurteile habe ich, woher kommen die? Und ganz wichtig ist, dass man auch eben schon in der Schule anfängt, so ein bisschen darüber aufzuklären, ein bisschen Wissen beizubringen, damit es halt einfach quasi normal ist. Es ist dann eben nichts Abstraktes oder Unbekanntes mehr.
Wie man also hier in dieser Sendung merkt, es ist total normal, zu Therapie zu gehen. Und es ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, sondern es ist normal und vor allen Dingen auch sehr wichtig für die eigene Gesundheit. Danke an BonfM-Reporterin Daria Vogelberg. Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, ob ihr eine Therapie braucht, wendet euch gerne an die Beratungsstelle des Studierendenwerks über pbs@studierendenwerk-bonn.de. Und da könnt ihr dann ein Beratungsgespräch vereinbaren.
Bonn FM Meldungen.
Um 9.30 Uhr mit Lena Kuhlwees, heute in der Mental Health Edition. Und das sind die Themen. Immer mehr Menschen in Deutschland werden psychisch krank und mehr psychische Erkrankungen durch Corona. Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an psychischen Erkrankungen. Das geht aus Studien verschiedener Krankenkassen hervor. So gingen nach Angaben der AOK im Jahr 2019 rund 12% aller Fehlzeiten von ArbeitnehmerInnen auf psychische Erkrankungen zurück. Diese bildeten damit die zweithäufigste Ursache für Fehlzeiten. Die DAK ermittelte, dass psychische Erkrankungen im letzten Jahr für 260 Fehltage pro 100 ArbeitnehmerInnen sorgten, wobei mehr als die Hälfte dieser Fehltage allein durch Depressionen verursacht wurden. Als Reaktion kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Anfang September eine Offensive für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz an. Ziel sei es, das Thema aus der gesellschaftlichen Tabu-Ecke herauszuholen. Durch die Corona-Pandemie haben psychische Erkrankungen weltweit zugenommen. Das ist das Ergebnis einer internationalen digitalen Konferenz, an der auch die Deutsche Wissenschaftsakademie Leopoldina beteiligt war. Demnach haben vor allem Depressionen und Angststörungen, aber auch andere psychische Erkrankungen während der Pandemie zugenommen. In Spanien etwa habe sich die Zahl der Menschen mit Depressionen während der ersten 100 Tage der Pandemie mehr als verdoppelt. Hier in Deutschland sind nach Angaben der Techniker-Krankenkasse fast 20% aller Krankmeldungen in der ersten Hälfte dieses Jahres auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Als Gründe nannten die ForscherInnen die Angst vor Ansteckung, soziale Isolation sowie finanzielle Unsicherheit. Auch Männer leiden offenbar unter postnataler Depression, also einer Depression nach der Geburt des Kindes. Laut einer neuen Studie aus den USA sind rund 8-10% aller Väter davon betroffen. Zugleich liefert die Studie aber auch einen Lösungsansatz. Je mehr Zeit die Väter im ersten Monat nach der Geburt mit dem Baby verbracht haben, desto geringer war das Risiko für eine Depression. Der Grund? Die positiven Interaktionen verstärken die Vater-Kind-Bindung. Dadurch werden hormonelle Prozesse ausgelöst und die schützen den Vater vor einer Depression. Die postnatale Depression war bisher vor allem von Frauen bekannt. Schätzungsweise 10-15% aller Mütter leiden darunter. Das waren die Meldungen mit Lena Kohlwees.
Bonn FM. Studentisch. Authentisch.
Ihr hört Bonn FM heute mit einer Spezialsendung zum Thema mentale Gesundheit. Und ich glaube, das kennt jeder da draußen, das kennt ihr vielleicht, dass man einen Tag hat, an dem fühlt man sich traurig, man fühlt sich antriebslos. Und das ist auch total okay so, weil es eben auch zum Leben dazugehört.
Absolut. Aber aus sowas kann eben auch schnell mal eine Depression werden, die dann vielleicht unbemerkt bleibt im schlimmsten Fall und natürlich ohne Behandlung auch nicht wirklich besser wird. Bonn FM-Reporterin Marso Günther ist bei uns. Sie hat sich mal informiert, woran man eine Depression bemerken kann, woran ihr vielleicht auch eine Depression bemerkt und was ihr am besten tun könnt, wenn ihr glaubt, dass ihr eine Depression habt. Marso, fangen wir mal ganz vorne an. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass ich wirklich eine Depression habe und nicht einfach nur einen schlechten Tag?
Also generell ist es ein bisschen schwierig, direkt von einer Wahrscheinlichkeit zu sprechen, weil es kann natürlich jeden treffen und man sollte das jetzt nicht daran festmachen, wie viel Prozent der Menschheit an sowas erkranken. Wenn wir aber von Prozenten sprechen wollen, dann gilt, dass 16-20% der Menschen in ihrem Leben irgendwann eine klinisch relevante Depression haben. Klinisch relevant, das heißt, ÄrztInnen stellen die Prognose und das Ganze ist dann schwerer als ein vorübergehendes Stimmungstief, das im Volksmund auch oft als Depression bezeichnet wird. Ein Stimmungstief wäre beispielsweise, man ist in Trauer über mehrere Monate, weil jemand gestorben ist, der einem nahe stand, oder man hat einige Zeit, in der man sehr, sehr viel Stress hat wegen Umständen wie beispielsweise der Uni.
An welchen Symptomen könnte ich denn jetzt erkennen, dass das, was ich habe, jetzt wirklich eher in Richtung Depression geht und nicht etwas Kurzfristiges ist?
Es gibt verschiedene Symptome, die häufig auftreten, wobei man natürlich hier auch wieder sagen muss, dass sich das bei jedem Menschen wirklich auch unterschiedlich äußert. Besonders häufig tritt tatsächlich auf, dass man nicht in der Lage ist, sich an bestimmte Dinge zu erinnern. Damit meine ich jetzt nicht nur, dass man bestimmte traumatische Ereignisse aus dem Leben verdrängt, sondern tatsächlich hat sich herausgestellt, dass laut einer Studie aus den USA von 2003 Depressionen häufig mit einem Volumenverlust im Hippocampus in Verbindung gebracht wird. Das ist der Teil des Gehirns, der für Erinnerungen verantwortlich ist. Und das Ganze hat tatsächlich leichte Ähnlichkeit mit Demenz. Ansonsten etwas, was auch häufig bei Studierenden auftritt, ist ein häufiger Konsum von Drogen oder Alkohol. Also man sollte gerade bei übermäßigem Konsum da ein Auge drauf halten, nicht nur für die Leber und für den Körper, sondern eben auch für die mentale Gesundheit. Und was ebenfalls häufig auftritt, gerade bei Studierenden und mit Depressionen in Verbindung gebracht wird, sind sowas wie Migräne und Übelkeit oder andere Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt.
Ich muss sagen, gerade die Erinnerungslücken kenne ich auch von mir selber tatsächlich aus eigener Erfahrung. Generell sind das, was du gerade genannt hast, alles Dinge, die häufig auch bei Studierenden auftreten, hast du gerade selber gesagt. Aber was ist denn so mit den, sag ich mal, typischen Klischees, die man jetzt mit Depressionen in Verbindung bringt? Sowas wie Antriebslosigkeit zum Beispiel.
Ja, die Klassiker der Depression, soziale Isolation, Schlafprobleme, unregelmäßiges Essen, begünstigen natürlich auch alle diese bekannten Sachen wie Antriebslosigkeit, weil das häufig durch wenig Schlaf, also Erschöpfung oder Ernährung mit nicht ausreichend Nährstoffen begünstigt wird. Generell lässt sich sagen, dass Psyche und Körper immer irgendwie zusammenhängen. Das Ganze ist wie so ein Teufelskreis. Wenn es deinem Körper nicht gut geht, dann geht es deiner Psyche auch nicht gut. Und wenn es deiner Psyche nicht gut geht, dann schlägt das auch auf den Körper.
Absolut. Aber an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich jetzt merke, okay, vielleicht habe ich wirklich das ein oder andere Symptom, über das wir gerade gesprochen haben. Und vielleicht ist das auch schon länger so. Was mache ich denn?
Die psychologische Beratung der Uni Bonn kann eine erste Anlaufstelle sein, wenn man noch ein bisschen Skrupel hat, direkt bei einer psychologischen Praxis anzurufen. Deren Sprechzeiten findet ihr auf der Webseite der Uni Bonn, genauso wie die Kontaktdaten, bei denen ihr euch melden könnt. Wenn ihr das Ganze gerne von der Uni trennen wollt, dann könnt ihr natürlich auch direkt bei einer psychologischen Praxis anrufen. Da gibt es relativ viele von in Bonn.
Und was passiert dann? Also ich rufe irgendwo an, komme ich dann sofort in Therapie, kriege ich sofort meine Diagnose? Wie läuft das eigentlich alles ab?
Also erst einmal kriegt man einen Kennenlerntermin. In den meisten Fällen muss nämlich natürlich erstmal geschaut werden, was ist überhaupt los. Denn wenn man vorher noch in keiner Behandlung war, dann gibt es nichts, worauf man sich irgendwie stützen kann. Es kann also durchaus sein, dass erstmal irgendwelche Tests gemacht werden. Manchmal redet man aber auch einfach nur. Und wenn es für einen dann passt, dann kann man sich entscheiden, eine Therapie zu beginnen oder eben auch nicht. Eine Diagnose für eine eventuelle Depression oder etwas Ähnliches kommt aber erst später, nachdem sich PsychologInnen oder TherapeutInnen wirklich ein Bild der Krankheit machen konnten. Wichtig ist aber nochmal zu betonen, es lohnt sich immer Hilfe zu suchen. Man nimmt auch niemandem damit einen Platz in der Therapie weg. Und selbst sollte es nur ein Stimmungstief sein, wenn es einem nicht gut geht, dann ist das relevant und auf jeden Fall ein legitimer Grund, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Eine Therapie ist absolut nichts Schlimmes und auch Depressionen sind weiter verbreitet, als man denkt. Ich persönlich habe die erste Diagnose von Depression tatsächlich vor über 11 Jahren inzwischen bekommen. Und es ist mitunter auch etwas, was einen ein Leben lang begleiten kann. Danke BonnFM-Reporterin Marso Günther für die Informationen über einige Symptome einer Depression. Wenn ihr festgestellt habt, dass einige davon euch vielleicht auf euch zutreffen könnten oder es euch in letzter Zeit generell nicht so gut ging, dann könnt ihr euch unter anderem an die psychologische Beratungsstelle der Uni wenden oder auch an die Telefonseelsorge 0800 111 0111. BonnFM ist hier mit einer Spezialsendung zum Thema mentale Gesundheit und bei diesem Thema ist es auch immer wichtig, die Seite zu beleuchten, die oft nicht so im Fokus steht. Familie oder Freunde von Menschen mit psychischen Erkrankungen nämlich, die wissen oft überhaupt nicht, wie sie mit den Betroffenen am besten umgehen können oder sollen. Und um das herauszufinden, hat sich unsere Reporterin Luisa Rakuzzi mit dem Bonner Psychotherapeuten Lukas Rick unterhalten.
Triggerwarnung. In dem folgenden Beitrag werden Depressionen und andere psychische Erkrankungen thematisiert.
Wenn ein Mensch psychisch krank wird, bedeutet das auch für die Familie einen enormen Einschnitt.
Das kann man auf der Webseite des Bundesverbands der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. nachlesen. Nicht nur psychisch Erkrankte brauchen Hilfe oder Beratung, Personen in deren Umfeld, wie zum Beispiel Angehörige, fühlen sich oft auch machtlos.
Ich habe mich oft ohnmächtig und selber auch sehr, sehr schlecht gefühlt.
Ja, es ist immer so ein bisschen Mitteln aus, wie kann ich für jemanden da sein und wie kann ich dafür sorgen, dass es mich selber nicht zu sehr belastet oder behindert.
Warum es schwierig sein kann, als Außenstehende oder Außenstehender Betroffenen zu helfen, weiß der Bonner Heilpraktiker für Psychotherapie Lukas Rick.
Weil es einfach vielfältigste Symptommuster annehmen kann, weil häufig eben auch psychische Erkrankungssituationen aus dem zwischenmenschlichen Kontext heraus angetrieben sind, motiviert sind. So ist zum Beispiel bei einer Angststörung das Vermeidungsverhalten ja sehr klar im Vordergrund, wo andere entsprechend auch dann ja, Schnittpunkte miterleben. Da es keine klare Rollenvorgabe gibt, wie solltest du dich denn eigentlich konkret verhalten, wenn du auf jemanden in deiner näheren Umgebung triffst, der schizophren ist, der eine Angststörung hat, der eine Depression hat. Also es gibt ja auch keinen Ratgeber für Angehörige, der uns jetzt pauschal im Leben schon mitgegeben wird.
Dennoch ist es nicht unmöglich, eine gute Hilfestellung leisten zu können.
Und natürlich haben wir die Möglichkeit, jetzt in Bezug auf diese Frage mal so ein paar typischen Patientengruppen auch darzustellen. Also wenn du zum Beispiel den Verdacht hast, einer deiner Angehörigen, eine dir nahestehende Person könnte depressiv sein, dann wäre eine ganz wichtige Handlungsempfehlung, diesen Menschen auch mal darauf anzusprechen, dass du einen Verdacht hast, dass du eine Beobachtung gesehen hast, getätigt hast. Einfach, weil man sehr vielen Menschen eine depressive Störung so nicht ansehen kann und die Leute häufig für sich auch nicht so ohne weiteres damit rausrücken. Und den Betroffenen hilft es sehr häufig eben auch mal offen darauf angesprochen zu werden, um dann auch mal über die eigene Situation auch erzählen zu können. Da sollte man eben auch sagen, dass man eben Angehörigen gerade bei Depressionserkrankungen, auch bei Angsterkrankungen oder Zwangserkrankungen auch in gewisser Hinsicht Grenzen aufzeigen darf. Das heißt, wenn man zu sehr in deren Systeme reingeht, könnte man möglicherweise auch gar nicht so sehr bewusst diesen sekundären Krankheitsgewinn, den Secondary Chain, eben mit unterstützen.
Der Secondary Chain oder sekundärer Krankheitsgewinn beschreibt äußere Vorteile, die erkrankte Personen aus Symptomen der entsprechenden Krankheit ziehen können. Ein Beispiel, das Lukas Rick anführt, wäre die Aufschiebung einer Prüfung bei Angststörungen. Diesen Personen wird nicht unterstellt, darauf wissentlich abzuzielen. Sie müssen lernen, wie sie solche Probleme in Angriff nehmen können. Angehörige und das direkte Umfeld der psychisch Erkrankten können sich dennoch an folgender Empfehlung orientieren.
Also einerseits würde ich mir nicht wirklich eine konkrete Handlungsempfehlung erlauben wollen, die auf möglichst viel einfach passt, außer jetzt in dem Kontext, dass wir klartextorientiert unterwegs sein dürfen. Für mich, ich habe lange Jahre in der Notfallrettung gearbeitet, ist Eigenschutz immer eine ganz wichtige Komponente. Das ist tatsächlich etwas, was ich den Angehörigen immer empfehlen würde. Wenn sie zu anderen Ja sagen, achten sie darauf, dass sie nicht zu sich selbst Nein sagen. Heißt auch dort, sie sollten im Umgang mit einem psychisch Erkrankten gewisse Dinge und Grenzen für sich durchaus etablieren und definieren, aber sie sollten nicht gegen sich selbst handeln und diese Grenzen stets übertreten.
Generell ist es immer wichtig, gut und hilfreich, sich professionelle Hilfe zu suchen, auch um erkrankten Personen in seinem Umfeld unterstützend zur Seite zu stehen und sich selbst nicht dabei zu verlieren. Der Schlüssel der Unterstützung ist offene Kommunikation. Auch an der Uni Bonn gibt es entsprechende Beratungsstellen, an die man sich wenden kann.
Diese Beratungsstellen sind zum Beispiel die psychosoziale Beratung des AStA oder die psychotherapeutische Beratungsstelle des Studierendenwerks. Außerdem gibt es auch eine psychologische Beratung in der zentralen Studienberatung. Bei diesen drei Anlaufstellen könnt ihr Termine vereinbaren für ein persönliches Gespräch und es gibt auch die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen. Das war Luisa Rakuzi zum Thema Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ich persönlich habe auch im engsten Familienkreis eine Person mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und auch Alkoholismus, habe das in frühester Kindheit mitbekommen und ich kann euch sagen, Leute, das macht auch tatsächlich was mit euch selbst. Deswegen, wenn ihr da irgendwie im Umfeld jemanden habt, dann sucht euch bitte Hilfe, einfach auch um zu vermeiden, dass es euch selber dadurch schlechter geht.
Bonn FM Spezial.
Heute mit dem Thema Mental Health.
Also mentale Gesundheit.
Mentale und Gesundheit, ja.
Wenn ihr davon irgendwie in einer Art und Weise betroffen seid, dass ihr sagt, ihr habt psychische Probleme oder ihr braucht einfach nur irgendwen zum Reden, dann geht das zum Beispiel bei der Telefonseelsorge, wo man auf jeden Fall mal anrufen kann. Das ist die 0800 111 0111 oder 0800 111 0222.
Wir sprechen jetzt in der nächsten halben Stunde auch über das Thema Essstörungen. Also wenn das ein Thema für euch ist, was euch triggert, dann schaltet vielleicht besser ab und hört die Sendung nochmal nach auf bonn.fm.
Wir sind Matthias Fromm
und Lena Kohlwees. Stress in der Uni oder auch auf der Arbeit kann dazu führen, dass man unregelmäßig isst, mal vergisst zu essen oder einfach stressbedingt keinen Hunger oder Appetit hat. Andere essen dafür bei Stress dann besonders viel. Kann Stress aber eben noch weiterführen und vielleicht sogar eine Essstörung begünstigen? Mit diesem Thema hat sich unsere Bonn FM Reporterin Maike Felden auseinandergesetzt. Maike, ab wann spricht man denn von einer Essstörung?
Es ist auf jeden Fall wirklich erstmal sehr wichtig zu klären, wann es sich um eine Essstörung handelt. Da kann man gut als Beispiel nehmen das Hungern bei der Magersucht. Personen nehmen teilweise nur 500 bis 800 Kalorien am Tag zu sich und trinken dazu entweder sehr viel oder sehr, sehr wenig. Und dieses Verhalten muss eben mehrere Wochen oder auch Jahre andauern. Wenn man das Beispiel Bulimie oder eben Übergeben nimmt, dieses Verhalten, man spricht hier von einer Essstörung, wenn es sich vor allem mehr als ein- bis zweimal in der Woche häuft und vor allem auch länger als 7 Wochen regelmäßig sich nach dem Essen oder nach der Essenszunahme eben übergibt. Wichtig ist noch zu sagen, die betroffenen Personen haben eben keine Kontrolle mehr über ihr Essverhalten. Sie können das nicht mehr richtig steuern. Sie essen teilweise einfach viel zu viel und überessen sich oder sie essen eben einfach kaum etwas.
Mhm. Ist es denn tatsächlich so, dass Stress eine Essstörung begünstigt?
Es gibt keine wissenschaftlichen Ergebnisse oder Befunde, dass Stress direkt zu einer Essstörung führt. Aber es gibt natürlich betroffene Personen, die eben Stress und eine Essstörung haben. Ich habe mich zu dem Thema mit Susanne Gronki unterhalten. Sie ist Therapeutin beim Bonner Zentrum für Essstörungen. Und zu einer Essstörung gehört eben auf jeden Fall auch Stress.
Es gibt stressige Gedanken. Also sowas wie, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin nicht gut genug. Also Gedanken rund um das Essen, die unglaublich viel Stress machen. Es gibt viele Gedanken über das Selbstwertgefühl, über das Aussehen, die eigene Persönlichkeit, die ganz eng mit Essstörungen verbunden sind.
Innerer Stress begünstigt also eben dieses gestörte Essverhalten.
Was kann denn jetzt mal abgesehen vom Stress zu einer Essstörung führen?
Das ist eben eine Summe von verschiedenen Dingen. Beispielsweise, wenn man sich, wie sie eben auch schon gesagt hat, sich nicht gut genug in seiner Haut fühlt oder nicht gut genug eben für andere.
Es gibt Menschen zum Beispiel, die erfahren wenig Anerkennung in der Familie oder im Freundeskreis und haben dann für sich das Gefühl, so wie sie sind sie nicht okay. Oder es gibt Menschen, die sind eigentlich sehr sensibel und kriegen dadurch halt auch Stress. Und das kann auch zu einer Essstörung führen.
Es ist auch hier nochmal gut oder wichtig zu betonen, dass auch Mobbing oder auch wenn man von seinem Partner verlassen wird, generell einfach sehr viele negative Erfahrungen gemacht hat, dass das auch zu einer Essstörung oder einem gestörten Essverhalten eben führen kann.
Das heißt dann ja auch immer den Zusammenhang, dass auch die sozialen Medien ihren Beitrag leisten zu Essstörungen, zu gestörtem Essverhalten. Ist da was dran? Wie sehr beeinflussen die das tatsächlich?
Labile Personen sind auf jeden Fall anfälliger bei diesen Essfragen.
Der Einfluss ist ja dann wichtig, wenn man denkt, wenn ich das mache, mit der Idee, dadurch wird mein Leben besser. Und gerade bei der Magersucht ist es ja so, wenn Menschen abnehmen, dann kriegt man ja oft erstmal auch eine Anerkennung und Lob. So, und hast du abgenommen, das ist aber schick, oh, wie hast du das gemacht? Und das beflügelt das ja erstmal. Also erstmal denkt man, man hat einen Erfolg.
Das ist eben wichtig hier nochmal zu sagen, die sozialen Medien oder irgendwelche Werbeanzeigen werden ja erstmal nichts mit mir und meinem Kopf und meinem Körper machen, wenn ich ein gutes Verhältnis zu mir und meinem Körper und auch zu meinem Essverhalten habe. Und das, was getriggert wird, muss ja eben auch auf fruchtbaren Boden treffen in dem Moment.
Als betroffene Person, also wenn ich jetzt selbst betroffen bin oder das Gefühl habe, mein Essverhalten ist nicht normal, an wen kann ich mich dann wenden?
Zu Beginn kann man natürlich eben Freunde und Familie um Rat fragen. Bei der Familie ist es aber auch immer schwierig, denn oft wurzeln ja auch Probleme in familiären Situationen oder es gibt familiäre Probleme. Man sollte sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen, beispielsweise eben beim Bonner Zentrum für Essstörungen. Man kann auch direkt bei Therapeuten nachfragen. Es gibt Uni-Angebote und auch die psychosomatische Klinik in Bonn auf dem Venusberg mit einer offenen Sprechstunde. Wichtig war für Susanne Gronki auch nochmal hier zu betonen, dass Essstörungen auch auf jeden Fall heilbar sind.
Selbst wenn man sich noch so schämt oder wenn man noch so sehr das Gefühl hat, so schlimm ist es vielleicht bei mir gar nicht oder ich kriege es ja manchmal auch anders hin, dass es sich immer lohnt, Unterstützung und Hilfe zu holen. Je früher schon auch, desto besser.
Es ist auf jeden Fall super wichtig, vorzubeugen und sich den Stress und den Druck rauszunehmen und zu schauen, was kann ich an meinem Tag streichen oder was kann ich wann anders machen, damit ich eben nicht so viel Stress habe. Und leistungsorientiertere Menschen machen sich gerne selber eher Stress und müssen hier vor allem aufpassen, dass sie einen guten Ausgleich finden.
Also wenn ihr mit Stress führt, zwar nicht direkt zu einer Essstörung, kann das Ganze aber auf jeden Fall begünstigen. Danke, Marke Fellen. Abgaben, Klausuren, Hausarbeiten, der Job, eventuell auch noch Hobbys, Familie und Freundinnen. Das alles kann ziemlich schnell ein bisschen zu viel werden.
Das Klischee vom faulen Studenten, der bis 12 Uhr mittags schläft, dann so ein, zwei Stündchen was für die Uni macht und sonst nur feiert, ist in den meisten Fällen wirklich überholt. Ich kenne auch kaum jemanden aus meinem Freundeskreis, der da so entspannt ist.
Kann ich dir so unterschreiben, das geht mir ganz genauso. Und tatsächlich ist es so, dass die Uni, eventuell ein Nebenjob und alles, was sonst noch so alles stattfindet, neben dem Uni-Alltag, sogar zum Burnout führen kann. Bonn-FM-Reporterin Ann-Christine Bäumker hat mir Infos dazu. Warum ist denn der Burnout, Ann-Christine, gerade bei Studierenden ein großes Problem?
Ja, es kommt halt eben gerade im Studium einfach ultra viel zusammen. Matthias, du hast es gerade schon angesprochen, gerade das Balancieren von Klausuren, Hausarbeiten, Studienleistungen, dann noch Jobs, Hobbys, Freunde und Terminen und ganz wichtig auch ja der Job, was kommt nach dem Studium. Das setzt einfach viele Leute unter Druck und führt auch einfach zu vielen Ängsten und das führt zur Erschöpfung. Und ja, Erschöpfung ist eben der Auslöser und ja, auch ein Symptom vom Burnout-Syndrom. Von 18.000 Befragten ja, haben 53% ein sehr hohes Stressniveau. Das hat die Uni Hohenheim herausgefunden und das sind sogar 3% mehr als bei den deutschen ArbeitnehmerInnen. Laut einer Studie der AOK sind auch gerade die Studierenden hier bei uns in NRW am gestresstesten.
Woran kann ich jetzt merken, dass ich ein Burnout habe? Wann bin ich einfach nur gestresst und wann ist es dann eben auch wirklich Burnout?
Also das ist ganz unterschiedlich. Man kann jetzt also keinen genauen Zeitpunkt bestimmen, an dem man sagt, okay, jetzt hier stehst du an der Schwelle zu einem Burnout. Manche halten, sage ich mal, mehr aus, manche weniger Stress. Wichtig ist hier auch zu nennen, dass das Burnout-Syndrom keine psychische Erkrankung ist, kann aber damit einhergehen. Das heißt, wenn du eine Depression hast oder an einer Depression leidest, beziehungsweise eine Angststörung, kann zusätzlich noch das Burnout-Syndrom auftreten. Häufige Anzeichen für ein Burnout sind ja zum Beispiel chronische Erschöpfung, ein Schwächegefühl, Schlafstörungen, Ruhelosigkeit, so ein enge Gefühl in der Brust, Atembeschwerden oder auch Übelkeit. Ja, und diese Sucht oder generell Süchte können durch das Burnout-Syndrom dann noch zusätzlich getriggert werden. Das heißt, Menschen, die viel rauchen, würden dann, also rauchen während des Burnout-Syndroms oder während dieser Phase auch einfach dann mehr.
Wenn ich jetzt merke, das trifft irgendwie auf mich zu, ich stehe vielleicht kurz vor dem Burnout oder bin sogar noch weiter und habe vielleicht sogar schon einen Burnout, was kann ich denn dann machen?
Am besten ist gar nicht so weit kommen lassen. Das macht ihr, indem ihr einfach Stresssituationen vermeidet und dabei einfach mal Nein sagen. Wenn man vielleicht mal gefragt wird, ob man bei der Arbeit eine Extraschicht einlegen kann. Ja, und vielleicht auch mit Menschen, die einen selber unter Druck setzen, das Gespräch suchen und ein bisschen darüber quatschen, wie man das Ganze vermeiden kann. Was mir auf jeden Fall hilft, ist, mir ganz klare Me-Time-Phasen im Tag einzuplanen, als wäre es ein echter Termin. Und da kommt dann halt auch kein stressiger Zwischentermin zwischen. Man legt dann einfach eine Zeit fest, an der man Feierabend macht. Sagt man so ab, ja, 19 Uhr ist jetzt Schluss, ich lege mein Handy weg. Wenn gar nichts mehr geht, holt euch professionelle Hilfe. Das geht unter anderem hier bei der psychologischen Beratung auch an der Uni Bonn.
Dass Studierende nur auf der faulen Haut rumliegen, die ganze Nacht feiern und dann bis nachmittags schlafen, das Klischee können wir spätestens jetzt begraben. Nehmt euch also die Auszeiten, die ihr braucht und passt auf euch und auf eure mentale Gesundheit auf. Beraten lassen könnt ihr euch unter anderem auch bei der psychologischen Beratung der Uni Bonn. Termine könnt ihr unter der 0228 73 7080 vereinbaren. Danke an Christine.
Bonn FM Meldungen.
Um 10.35 Uhr mit Matthias Fromm, heute in der Mental Health Edition. Immer mehr Menschen in Deutschland werden psychisch krank und mehr psychische Erkrankungen durch Corona. Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an psychischen Erkrankungen. Das geht aus Studien verschiedener Krankenkassen hervor. So ging nach Angaben der AOK im Jahr 2019 rund 12% aller Fehlzeiten von ArbeitnehmerInnen auf psychische Erkrankungen zurück. Diese bildeten damit die zweithäufigste Ursache für Fehlzeiten. Die DAK ermittelte, dass psychische Erkrankungen im letzten Jahr für 260 Fehltage pro 100 ArbeitnehmerInnen sorgten, wobei mehr als die Hälfte dieser Fehltage alleine durch Depressionen verursacht wurde. Als Reaktion kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Anfang September eine Offensive für mehr psychische Gesundheit am Arbeitsplatz an. Ziel sei es, das Thema aus der gesellschaftlichen Tabuecke herauszuholen. Durch die Corona-Pandemie haben psychische Erkrankungen weltweit zugenommen. Das ist das Ergebnis einer internationalen digitalen Konferenz, an der auch die Deutsche Wissenschaftsakademie Leopoldina beteiligt war. Demnach haben vor allem Depressionen und Angststörungen, aber auch andere psychische Erkrankungen während der Pandemie zugenommen. In Spanien etwa habe sich die Zahl der Menschen mit Depressionen während der ersten 100 Tage der Pandemie mehr als verdoppelt. Hier in Deutschland sind nach Angaben der Techniker Krankenkasse fast 20% aller Krankmeldungen in der ersten Hälfte dieses Jahres auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Als Gründe nannten die ForscherInnen die Angst vor Ansteckung, soziale Isolation sowie finanzielle Unsicherheit. Auch Männer leiden offenbar unter postnataler Depression, also einer Depression nach der Geburt des Kindes. Laut einer neuen Studie aus den USA sind rund 8-10% aller Väter davon betroffen. Zugleich liefert die Studie aber auch einen Lösungsansatz. Je mehr Zeit die Väter im ersten Monat nach der Geburt mit dem Baby verbracht haben, desto geringer war das Risiko für eine Depression. Der Grund: die positiven Interaktionen verstärken die Vater-Kind-Bindung. Dadurch werden hormonelle Prozesse ausgelöst und die schützen den Vater vor einer Depression. Die postnatale Depression war bisher vor allem von Frauen bekannt. Schätzungsweise 10-15% aller Mütter leiden darunter. Das waren die Meldungen mit Matthias Fromm. Now, happiness is what I have. It's nice to know my life's on track.
Ihr hört Bonn FM heute mit einer Spezialsendung zum Thema mentale Gesundheit. Ein großes Problem dabei sind auch Panikattacken. Ich persönlich muss sagen, ich kann da nicht mitreden, weil ich tatsächlich bisher das noch nicht hatte. Man muss ja sagen, glücklicherweise wahrscheinlich.
Ja. Ich habe schon mit Panikattacken zu tun, zu kämpfen. Und da draußen, die das auch schon mal durchgemacht haben, ich weiß, wie furchtbar es sich anfühlt und wie schlimm es ist. Deswegen habe ich eine Übung mitgebracht, die man ganz gut machen kann, wenn man merkt, so die innere Unruhe wird immer schlimmer. Ich stehe vielleicht kurz vor einer Panikattacke oder auch ich bin vielleicht schon mittendrin. Und zwar nennt sich das die 5-4-3-2-1 Übung. Und ihr zählt erst 5 Dinge auf, die ihr sehen könnt, 5, die ihr hören könnt und 5, die ihr spüren könnt. Also wie zum Beispiel, ich weiß nicht, der Stuhl, auf dem ihr sitzt. Dann das Ganze nochmal 4-mal sehen, 4-mal, was man hört, 4-mal, was man spürt. Und sie geht immer weiter runter, bis man nur noch einmal aufzählt, was man sieht, hört und spürt. Und das bringt einem ein bisschen zurück in die Situation, holt einem aus seinem Kopf so ein bisschen raus und bringt einen wieder zurück zu seiner Umgebung. Und mir hat das schon sehr oft sehr doll geholfen.
Hast du denn, also wie gesagt, ich persönlich habe mit dem Thema gar keine Erfahrung, aber viele unserer HörerInnen wahrscheinlich schon. Ich kenne auch einige in meinem Umfeld. Hast du denn vielleicht noch andere Tipps oder Ideen?
Also vielleicht für Menschen, die dabei sind, wenn ihr mitbekommt, jemand anders hat eine Panikattacke. Mir hilft es total, wenn man mich quasi berührt, wenn man mich in den Arm nimmt oder sowas, um zu zeigen, hey, ich bin für dich da und du bist nicht alleine. Ich weiß nicht, ob das jedem da draußen so geht. Vielleicht gibt es auch Leute, für denen das in dem Moment dann viel zu viel ist. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ihr dann für die andere Person Ruhe ausstrahlt und nicht auch noch panikt, sondern dieser Person das Gefühl gibt, es ist alles okay, ich bin bei dir, alles wird gut und ich übertrage meine Ruhe quasi auf dich.
Mhm.
Ja, wenn ihr, ja, könntest du nochmal sagen, wenn ihr Probleme habt mit mentaler Gesundheit, wenn es euch nicht gut geht, dann haben wir nochmal die Seelsorge-Nummer für euch.
0800 111 0111 oder 0800 111 0222.
Und zum Abschied wollen wir gleich noch über ein Thema sprechen. Ja, und zwar über Glück. Denn wir haben schon ganz oft gesagt, es ist ganz normal, dass man psychische Krankheiten hat. Und auch wenn man Depressionen hat, auch wenn man Panikattacken hat, ist man auch trotzdem auch glücklich in vielen Momenten. Man ist nicht immer nur die ganze Zeit traurig und deprimiert. Maybe we could start again. Heute am Europäischen Depressionstag dreht sich bei uns alles um das Thema psychische Gesundheit. Wir haben schon über die verschiedensten Krankheiten gesprochen, aber jetzt zum Abschluss wollen wir uns auch nochmal quasi auf das Positive fokussieren. Und zwar Glück. Was ist Glück und wie wird man glücklicher? Bonn FM-Reporterin Lisa Brinkmann ist dieser Frage nachgegangen.
Man ist des eigenen Glückes Schmied. So heißt es ja immer. Die Frage ist nur, wie erreicht man diesen Zustand? Wie wird man dauerhaft glücklich? Gucken wir erstmal auf die reine Biologie. Glück ist zwar kein medizinischer Begriff, aber trotzdem kann man dem Glück bestimmte körperliche Mechanismen zuordnen. Professor Franziska Geiser ist Leiterin der Bonner Uniklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und sie beschreibt diese körperliche Reaktion als sehr komplexes Konstrukt.
Es ist nicht nur eine Reaktion, ein Teil im Gehirn und der löst dann irgendwie ein Endorphin aus und zack, geht's uns gut. Sondern es gibt sehr viele verschiedene Botenstoffe im Gehirn, die mit einem positiven Affekt oder mit Glück zusammenhängen.
Zum Beispiel Endorphine, Dopamin, Serotonin. Und doch ist das irgendwie noch nicht alles. Glück kann man nämlich nicht einfach messen. Es ist nicht objektivierbar. Stattdessen muss jeder Mensch selbst festlegen, was das persönliche Glück ist. Und dabei ist man gar nicht unbedingt nur abhängig von den eigenen Lebensumständen.
In diesen Zwischenbereichen, in denen wir uns hier meistens begegnen, kommt es gar nicht so sehr auf das Ausmaß an Belastung an, als eher auf die Fähigkeit der Akzeptanz, der Selbstwertschätzung und des positiven Blicks auf das Leben.
Die Art, wie wir unser Leben wahrnehmen, kann unser Glückslevel also entscheidend beeinflussen. Schaut man auf den World Happiness Report von 2019, dann sind die Menschen in Finnland, Dänemark und Norwegen weltweit am glücklichsten. Deutschland landet nur auf Platz 17. Was macht die Menschen in Skandinavien wohl so glücklich? Offenbar heißt das Zauberwort Hygge. Das ist das dänische Wort für Glück und beschreibt eine ganz bestimmte Lebensphilosophie. Andrea Fischer ist die Leiterin einer Hygge-Akademie in Bad Honnef und sie vertraut auf diesen Lebensstil, bei dem es wohl vor allem um die innere Einstellung geht.
Also für mich hat es immer damit zu tun, dass ich bei mir bin, dass ich bewusst wahrnehme, was ist gerade und dass ich diesen Glücksmoment auch zulassen kann.
Kleine Glücksmomente sind es also, die das dänische Lebensgefühl so hügelig machen. Und diese kann man sich einmal durch die innere Einstellung, aber auch durch äußere Faktoren schaffen, zum Beispiel mit richtiger Hygge-Einrichtung.
Ich habe zum Beispiel immer meinen Lieblingstee, weil ich das liebe, diesen Duft, ich liebe den Geschmack. Wir haben zum Beispiel Teppiche unter den Schreibtischen, kuschelige, wir haben keine weißen Wände, sondern haben sie eben getönt. Ich habe Meerbilder da, weil ich das Meer liebe. Ich habe Pflanzen da.
Eine schöne Umgebung trägt zu einem Wohlgefühl bei. Das kann auch die Schriftstellerin Ursula Kollritsch bestätigen. Sie findet ihr Glück an ganz vielen verschiedenen Orten und hat dazu auch ein Buch geschrieben. Glücksorte in Bonn heißt es.
Ich glaube, das ist total individuell, was für ein Ort ein Glücksort ist. Im Prinzip kann jeder Ort ein Glücksort sein. Ich glaube, es ist eine Art von Verbundensein. Und das kann man an jedem Ort haben. Der muss noch nicht mal objektiv schön sein.
Ihr persönlicher Glücksort ist zum Beispiel ihr Schreibtisch. Da fühlt sie sich einfach rundum in ihrem Element. Sie hat auch einen Tipp, wie man Glücksorte für sich finden kann.
Also mein Tipp ist ja tatsächlich immer die touristische Brille aufsetzen und rausgehen, als wenn man zum ersten Mal da wäre. Plötzlich fallen einem Sachen auf, die hat man noch nie gesehen. Und sei es irgendwie ein Stuck an einem Haus oder ein Vorgarten, den man noch nie so richtig gewürdigt hat. Man geht einfach vor die Tür und schaut dann mal, wo ist es denn schön.
Und auch Professor Geiser hat noch einen guten Tipp, wie man dem eigenen Glück ein bisschen näher kommen kann.
Gucken Sie mal, ob es irgendwas gibt, was Sie schon lange tun wollten und wovon Sie glauben, dass Sie es genießen würden. Und tun Sie es mal. Nehmen Sie sich Dinge vor und tun Sie sie einfach nur, weil Sie sich vorgenommen haben. Also Sie haben sich vorgenommen, heute spazieren zu gehen. Es regnet und Sie denken, ach nee. Machen Sie es trotzdem. Und wenn es nur 5 Minuten sind, um so ein Stück Verlässlichkeit, so ein Stück Entschlossenheit für sich selber zu finden. Das sind Dinge, die kann man üben.
Einfach mal genießen. Das klingt doch eigentlich gar nicht so schwer. Glück kann so vieles sein. Freundschaft, Liebe, Leidenschaft, aber auch die kleinen Dinge im Leben. Ein toller Song, ein leckeres Essen, ein gutes Gespräch. Zusammen lachen, zusammen feiern, ein nettes Lächeln oder eine Umarmung. All das sind Glücksmomente. Und diese kleinen Momente, die finden sich in unserem Alltag immer wieder. Wir müssen sie nur sehen und uns an ihnen erfreuen.
Lisa Brinkmann war das zum Thema Glück. Ja, Matthias, und das war jetzt auch schon unsere Sendung zum Thema Mental Health.
Ja, ich finde, wir alle können aus dieser Sendung mitnehmen, dass erstens mal psychische Erkrankungen überhaupt gar nichts Schlimmes sind oder irgendwas, absolut, worüber man nur hinter vorgehaltener Hand sprechen sollte. Es ist tatsächlich immer verbreiteter in der Bevölkerung. Und ich finde, das wird unglaublich dringend Zeit, dass wir da alle mal mehr drüber sprechen, offener auch mit umgehen, um dem Ganzen auch mal ein bisschen die Scham einfach zu nehmen und das aus dieser Tabuecke rauszuholen, wo es überhaupt nicht reingehört.
Total. Ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, offener darüber zu reden, mir hat das auch total geholfen, selber besser zu akzeptieren. Es hat meinem Umfeld geholfen, dass ich offen darüber geredet habe. Und es hat sich für mich einfach, ja, wie so eine Last schon angefühlt, die irgendwie sich zumindest ein bisschen aufgelöst hat. Einfach, weil man offen damit umgeht und sagt so, ja, ich habe das jetzt, aber ich komme damit klar oder ich versuch's zumindest nicht so zu verheimlichen.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und der andere wichtige Schritt wäre dann irgendwann sich natürlich, wenn es notwendig ist, auch professionelle Hilfe zu suchen. Und auch das ist überhaupt keine Schande, sondern verbreiteter vielleicht, als man denkt. Und eben auch sehr sinnvoll tatsächlich in vielen Fällen. Ich denke, wir sprechen da alle auch aus eigener Erfahrung, wir beide auf jeden Fall, Elena. Also macht das bitte unbedingt. Und ja, wenn ihr das Ganze hier nochmal nachhören wollt, dann geht das auf unsere Homepage, das ist bonn.fm.
Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sind Lena Kohlwees
und Matthias Fromm. Macht's gut.